Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, ich begrüße Sie zu einer Lyriksendung, die einen Nationalhelden Griechenlands vorstellen wird mit Mikis Theodorakis, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte und mit einer jungen Stimme aus dem international wohlgelitteneren Teil Amerikas mit der Kanadierin Eva H. D., die gerade zum ersten Mal die deutschsprachige Bühne betritt mit einem Auswahlband, der erschienen ist bei Hansa München. Über beide werden sprechen einmal Beate Tröger, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Und zugeschaltet aus dem Deutschlandfunk Kulturfunkhaus Berlin, Alexandru Bulut. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Wir beginnen mit Eva H. D. und ihrem Band »Wenn alle deine Freunde vom Felsen springen«, eine Kompilation gleich dreier Veröffentlichungen, die im englischen Original erschienen und im angelsächsischen Raum auch überaus lobend besprochen worden sind. Nicht einmal den Nachnamen kennen wir von Eva H. D. Über ihre Biografie ist eh wenig bekannt und von dem Bekannten möglicherweise Zahlreiches erfunden. Beate Tröger, was aber glauben wir denn zu wissen über diese neue kanadische Dichterin?
Ja, also wenn wir ganz genau hinschauen, dann sehen wir in den bibliografischen Angaben, dass die Autorin Eva Haralambidis Doherty heißt und ihre Abkürzung HD von daher kommt. Sie sagten, über ihre Website kann man lediglich finden, was sie bisher gearbeitet hat, was sie liest. Man kann sie aber natürlich auf YouTube lesen, hören, sehen. Und dann sieht man, dass sie in etwa mitteljung ist. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 30 und 45. So genau kann man es nicht sagen. Und wir müssen uns natürlich diese Initialen genauer anschauen, denn diese Initialen HD verweisen meiner Ansicht nach auf die amerikanische Lyrikerin und Psychoanalyseschülerin der Moderne, eine Freundin von Ezra Pound, nämlich auf Hilda Doolittle, die sich auch mit HD abgekürzt hat und zum Beispiel auch sich sehr eingesetzt hat für genderfluide Konzepte, avant la lettre sozusagen. Und das führt, denke ich, direkt hin zu der Poetologie auch von Eva HD, über die wir sprechen.
Und die ist Anfang des 20. Jahrhunderts, muss man dazu sagen.
Genau, also es war eine Freundin von Ezra Pound und eine Analysandin von Sigmund Freud, die sich dann auch mit psychoanalytischer Theorie und Konzepten befasst hat und die für die Literatur fruchtbar gemacht hat.
Eva H. D., ich habe es auch gelesen, interessante Person, die poetische Bilder findet für Empfindungen, die man mit einem Wort kaum treffend charakterisieren kann. Ich zitiere mal so etwas wie, heute bin ich ein einsames Fenster auf einer Veranda von Pasadena. Da hat man direkt was vor Augen. Oder auch so ein Vers wie, ich will Mücken an die Windschutzscheibe sticken, jede Reklametafel mit Gott unterschreiben für den Übermut. Ja? Wovon erzählt Eva H. D. in ihrem Band, Alexandru Bulut?
Ich darf vielleicht auch mit einem Zitat anfangen, weil mir scheint, dass diese Passage vieles enthält. Da heißt es, dein ganzes Leben war ein großer Regen, von Jugend an ein großes, nasses Los- und Fallenlassen von Geliebten, Telefonrechnungen, des eigenen Rückgrats, deiner großen Rücklage, verlorener Zuversicht. Sie bespielt eine ganze Reihe von Themen. In einem Herbstlied zum Beispiel ist die Rede von Days of Deepening, Tage, um tiefer zu gehen. Ihre Gedichte passen also den günstigen Augenblick ab, um letztlich universelle Erfahrungen umso pointierter zur Sprache zu bringen. Es kann aber auch die Beerdigung einer Tante sein im Winter oder ein letztes Beispiel von mir. Die Gedichte sind häufig an konkreten Orten verankert. Auch hier, also sie haben Lokalkolorit. Im Lokalen spielt sich das Universelle ab.
Und Sie konnten jetzt auch deshalb so einfach das Original zitieren, weil dieser Band, das ist besonders schön, zweisprachig ist. Englisch, Deutsch, das hat man nicht immer, deshalb erwähne ich es hier kurz. Wie dichtet denn Eva H. D., Beate Tröger?
Poesie ist einfach, dass man nur spürt, was immer schon da war, ist das Motto dieses Bandes. Und es gibt so eine Ästhetik des As Found, würde ich sagen. Also eine Ästhetik der sinnlichen Wahrnehmung, der Unmittelbarkeit. Alexandru Bulut hat es schon gesagt. Und ich glaube, eine ganz wichtige Kategorie ist die Kategorie auch der Plötzlichkeit, die ja in der Literaturtheorie der Moderne, Stichwort Karl-Heinz Bohrer, eine ganz besondere und große Rolle spielt. Es geht um melancholisch Flüchtiges, um eine Apologie des Dreckigen und Kaputten. Sehe ich eine Ritze auf der Erde liegen, denke ich immer noch, da hat wer Spaß gehabt und beneide ihn. Das ist natürlich starker Tobak.
Die Apologie, die Verteidigung des Dreckigen, die klingt so, und zwar hören wir jetzt mal das Gedicht Teenie-Kram für immer.
Du kannst immer so weitermachen mit diesem Teenie-Kram. Kannst auf der Straße hocken, in der perfekten Sommernacht und dir anhören, wie ein verheirateter Mann auf das Gefängnis schimpft, das er sich selbst errichtet hat. Auf derselben Straße hast du mit 15 gehockt, geraucht und dir angehört, wie ein Junge vom Zorn seines Vaters spricht, vom blauen Flecken, dem einsamen Warum. Sie könnten derselbe sein. Der Mann schon jetzt voll Eifersucht auf seinen kleinen Sohn, der Junge, der sich vom Vater wegduckt. Es könnte dieselbe Nacht sein, die Schwüle im Juni, sich danach sehnen, ein schönes Gesicht zu berühren mit deinem räudigen, perfekten Mund.
Das Gedicht Teenie-Kram für immer der kanadischen Dichterin Eva H. D. Alexandru Bulutz. Was wir hier haben, ist ja ein lyrisches Tableau vivant, so ein kurzer Snapshot dieser perfekten Sommernacht. In welcher Weise ist denn dieses Gedicht typisch für das, was wir vorliegen haben?
Es ist ein tief trauriges Gedicht und sicher wird dieses Gedicht von jemandem wie mir, der Vater ist von zwei Kindern, anders gelesen als vielleicht von jemandem, der nicht Vater ist. Es ist vielleicht insofern ein Gedicht, das repräsentativ steht für den ganzen Band, weil immer wieder das Jugendlichsein beleuchtet wird, oft durch, das hat Beate Tröger schon erwähnt, oft durch nostalgische, aber auch schmerzhafte Rückblicke. Die Jugend als Zeit intensiver Emotionen und vor allem rebellischer Freiheit, das ist wiederum verortet in einer bestimmten Tradition der Literatur, die wir vielleicht auch noch besprechen, und geprägt von Momenten auf der Straße, Gesprächen über familiäre Konflikte und der Identitätssuche. Und die Sprache ist roh, bildhaft, fängt die Unbeschwertheit, aber auch die Verletzlichkeit dieser Lebensphase ein. Ein anderes Gedicht, das sich dessen annimmt, ist Jungs in der Pizzeria, aber es gibt eine Reihe solcher Gedichte.
Wird denn hier auch ein spezifisches Kanada-Bild gezeigt, Beate Tröger?
Was wir erkennen können, ist, dass Kanada in vielen Titeln auftaucht, Stillleben mit Kanadianer, dann auch bestimmte Städte genannt werden, Ortschaften. Toronto umfängt uns dick und warm, ein Bauch in mittleren Jahren, heißt es. Und das, was hervorsticht auch, ist so eine Tramp- oder Hobo-Trucker-Road-Movie-Ästhetik und eine Ästhetik des Queeren. Ich habe es schon gesagt, es gibt die schöne Zeile, darum gibt's auf dem Damenklo in Nobelschuppen ein oder zwei gepolsterte Bänke, auf denen du mit deinen Schwestern hockst, wie umgekehrte Aschenputtel aufatmend barfuß. Diese umgekehrten Aschenputtel aufatmend barfuß, diese Bewegung zur Freiheit hin, zur Lässigkeit hin, zum Ölbefleckten hin, die ist in diesen Texten ganz stark. Ich weiß nicht, ob das spezifisch kanadisch ist, aber Freiheit spielt eine ganz wichtige Rolle und ist auch in Abgrenzung zu US-amerikanischen Szenerien und Landschaften durchaus aus diesem Band herauslesbar.
Es ist ein Band, der sehr, sehr reich ist. Über diesen Reichtum haben wir jetzt viel gesprochen. Alexandru Bulutz, gibt es trotzdem etwas, was wir vermissen, was Sie vermissen an diesem Band von Eva H.D.?
Ich vermisse etwas, aber nur als jemand, der sehr gern über Lyrik spricht, also der Lyrik zum Beruf gemacht hat. Und zwar die poetologischen Gedichte, die es nicht hineingeschafft haben, in den Auswahlband. Da gibt es in dem letzten Gedichtband, dem dritten von Eva H.D., ein Gedicht, in dem vorgeschlagen wird, Sonnenblumen überall auf das Grab von Allen Ginsberg zu werfen. Und mit einem solchen Gedicht hätte es hineingeschafft in den Auswahlband, hätte man die Poetologie von der Autorin unterstreichen können, denn die Beat-Ästhetik spielt ja eine große Rolle in diesen Gedichten. Es ist, wie schon von mir erwähnt, die rohe, spontane Sprache und vor allem die Betonung von Freiheit, Rebellion und Selbsterforschung.
Und es fehlt vor allen Dingen aber schon ein Nachwort. Also mir hat es gefehlt. Also wenn eine Autorin das erste Mal in Deutschland erscheint, hätte doch der Verlag Hansa durchaus mal ein Nachwort beisteuern können, damit wir es ein bisschen einordnen und uns nicht zusammenklauben müssen im Internet, oder?
Ja, vor allem hätte man halt auch sagen müssen, auf welchen Grundlagen diese Auswahl beruht. Das wird nicht gesagt. Und ich möchte gerne noch einen Satz zur Übersetzung sagen, die ich nicht immer gelungen finde. Under a thin layer of gold, the hills lay summer worn and bright, wird in der Übersetzung zu sehr unter dünnem Gold lagen die Hügel verzehrt vom Sommer. Wo dieses sehr herkommt, das weiß ich nicht, das verstehe ich nicht. Da könnte man eine ganze Reihe von Beispielen bringen, was nichts daran ändert, dass es ein sehr starker Gedichtband ist, eine sehr starke Stimme, die wir uns lesend nicht entgehen lassen sollen.
Sie haben jetzt aufgegriffen, was der Kollege Nico Bleutke, auch Dichter und Kollege beim Büchermarkt, bereits in der FAZ geschrieben hat über diesen Band. Er zeigte sich auch durchaus verwundert, die Übersetzung betreffend von Eva H.D., Wenn alle deine Freunde vom Felsen springen, aus dem Englischen von Anne-Christine Mittag und Steffen Popp, erschienen bei Hansa München, 126 Seiten, 24 Euro. Und wir kommen zu einem Giganten Griechenland, zu Mikis Theodorakis, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Der Dichter, Musiker, Komponist, Politiker, Widerstandskämpfer und große Humanist lebte von 1925 bis 2021. Als er starb, spielten alle Radiosender Griechenlands 24 Stunden lang ausschließlich seine Lieder. Im Deutschlandfunk-Kalenderblatt wurde sein vielgestaltiges Wirken bereits gewürdigt. Europa hatte keinen Che Guevara, es hatte Mikis Theodorakis, sagte einst Roger Willemsen. Das Leben dieses Mannes in wenige Worte zu fassen, ist schier unmöglich. Unsterblich wurde er vor allem durch diese Musik. Und natürlich, Sie haben es gehört, der Sirtaki aus dem stilprägenden Kinofilm Alexis Sorbas, Mitte der 1960er Jahre, komponiert von Mikis Theodorakis. Nun erscheint erstmalig ein übersetzter Band aller Gedichte Theodorakis auf Deutsch unter dem Titel Paradiesische Höllen, die Gedichte und Lieder im Frankfurter Axel Dielmann Verlag. Was ist in diesem reichhaltig übervollen Buch alles versammelt, Alexandro Budutz?
Es sind eine Reihe von Begleitworte enthalten, die dieser Poesie, aber auch die Liedtexte, die in Auswahl abgedruckt sind in diesem Band. Sehr spannend finde ich vor allem das Begleitwort von Guy Wagner. Das ist dann auch der Biograf von Theodorakis gewesen und er versucht in seinem Begleitwort das Ganze geschichtlich zu kontextualisieren. Denn viele Gedichte spiegeln Theodorakis Erfahrungen mit Krieg, Besatzung und der Junta-Zeit wieder, oft mit autobiografischen Bezügen und, wie könnte es anders sein, mit musikalischem Stil.
Ich habe gerade eben schon gesagt, eingangs ein Gigant Griechenlands, Mikis Theodorakis, mehrfach gefoltert worden. Er ist sogar zweimal begraben worden. Sein Vater musste alles verkaufen, um ihn wieder zu erlösen. Welche Bedeutung hat denn dieser Mann für Griechenland und die Griechen, das kann man ja tatsächlich in dieser Größe einmal sagen.
Ja, Sie haben ja erwähnt, dass den ganzen Tag an seinem Todestag Musik gespielt wurde. Es wurde eine dreitägige Staatstrauer auch angeordnet. Daran kann man den Rang von Theodorakis für Griechenland sehen. Ich möchte gerne was zu dem Titel sagen, Paradiesische Höllen. Da haben wir sofort Dante natürlich auch angespielt mit dem Paradiese und dem Inferno. Und wir haben darüber auch den Anspruch, den Theodorakis in seinem Schreiben, in seinen Lied- und Gedichttexten formuliert, dieses kosmogonische, welt- und umspannende, sofort schon aktualisiert. Und Griechenland müssen wir natürlich auch erwähnen, die Antike, da kommt man sofort zu den griechischen Mythen, zu Ikarus, aber man kommt natürlich auch zu dieser griechischen Landschaft mit ihrer Sonne, mit ihren Inseln, mit ihrer Wärme und mit ihrer ganzen historischen Zerrissenheit. Ganz zentral ist bei Theodorakis, und auch da landet man wieder bei Dante, das Sangliche, auch da landet man wieder in der Antike. Dieser Lyriker ist nicht zu denken ohne Musik, ohne Rhythmus, ohne auch die griechischen Volksweisen, die griechische Folklore, die für sein Werk eine ganz große Rolle spielt.
Wir schließen mal direkt daran mit einem der Texte aus dem Band Paradiesische Höllen. Wir hören, vorgelesen, das Lied für Andreas. Bitte sehr.
Du bist Grieche. Das, was du einmal warst, wirst du wieder sein. Du musst es werden. Du musst weinen, erfahren, was das ist, totale Erniedrigung. Das Ausmaß der Unterwerfung erfahren, die sich weithin erstreckt. Bis dort, bis an den Rand der Berge. Du bist Grieche, Grieche bist du. Du trinkst den Verrat mit der Milch, du trinkst den Verrat mit dem Wein. Die Erniedrigung musst du gänzlich erfahren, musst sie klar erkennen, musst wieder werden, was du einmal warst, wieder werden wirst.
Das Lied für Andreas mit dem Titel Du bist Grieche von Mikis Theodorakis. Was an diesem Lied ist denn typisch für die Sicht des Künstlers auf seine Heimat, Beate Tröger?
Es gibt diese ganz, ganz schlimme Erniedrigungserfahrung. Die Erniedrigung musst du gänzlich erfahren, musst sie klar erkennen, musst wieder werden, was du einmal warst. Es gibt auch eine Sehnsucht zurück zu den Ursprüngen und es gibt auch eine Erfahrung von Leere. Also etwas fehlt immer in diesen Texten. Die Sonne trunken, die Erde zerschellt wie ein antikes Schiffswrack und wieder die Leere mit einem Geschmack von Vollkommenheit. Das ist ein ganz stark dialektisches, ein ganz stark auf Gegensätze ausgerichtetes, auf Extreme ausgerichtetes Denken und eben eins, was tatsächlich zu einem Nullpunkt zurück will. Da habe ich noch einen Vers, als das Papier Baum war, traf es die richtigen Aussagen. Was heißt das denn? Das geht eigentlich eine Bewegung hin zur Stille, eine Bewegung hin ins Verstummen, vielleicht aber auch eine Bewegung hin in die Musik, die die Sprache hinter sich lässt und eine andere Sprache spricht.
Dieses Griechische, Alexandropoulos, das haben Sie im Vorgespräch zu dieser Sendung gesagt, spielt auch bei Ihnen etwas an und bei ihrer rumänischen Herkunft, denn die Bedeutung von Mikis Theodorakis erstreckt sich ja bekanntlich weit über sein Heimatland hinaus. Sie ist aber auch erklärbar mit der unmittelbaren geografischen Lage. Bulgarien liegt, wenn ich das richtig erinnere, zwischen Griechenland und Rumänien. Welche Gestimmtheit ist denn diesem Raum zu eigen und was erfahren wir eben dadurch über Mikis Theodorakis?
Es gibt etwas Grundsätzliches, das einem in den Kopf kommt, wenn man diese Gedichte liest. Ich kann ein Beispiel geben, das Haus mit den Skorpionen. Da heißt es, es gibt etwas, das, während es dich heranzieht, zu sich, dich immer mehr einschnürt. Es ist sehr vage gehalten, dieses Symbol, dieses Etwas, das kommt bei Eva H. D. ja gar nicht vor, sie ist so konkret. Und ich glaube, indem man das Ganze vage hält, spricht man einen größeren Kreis an, der in diesem Fall und in meinem Fall auch Rumänien umfasst, weil der Einfluss der Griechen auf Rumänien reicht ja von der Antike bis zur Neuzeit. Es gab Siedlungen der Griechen an der Schwarzmeerküste und griechische Kunst, Religion und Schiffssysteme prägten die Region bis letztlich vor kurzem geschichtlich gesprochen. Und dann gibt es einen weiteren Bezug zwischen Rumänien und Griechenland. Der zweite Übersetzer, Asteris Koutoulas, ist in Rumänien geboren als Sohn griechischer Emigranten. Und ein weiteres, wenn ich mich zurückerinnere an die 90er Jahre in Rumänien, dieses Lied innerhalb dieses sehr bekannt gewordenen Films war allgegenwärtig. Zorba Grecul, würden wir auf Rumänisch sagen. Es gibt viele Aspekte aufgrund der Überschneidungen dieser zwei Kulturen, die dazu führen, dass Theodorakis diesen guten Ruf in Rumänien hat. Und bekannt ist zum Beispiel auch die Mauthausen-Trilogie, eine seiner bekanntesten Adaptionen.
Wir haben vorliegen den Band Paradiesische Höllen, erschienen anlässlich des posthum zu begehenden 100. Geburtstages von Mikis Theodorakis. Er gilt auch als Bob Dylan Griechenlands, habe ich gelesen. Wie ist denn diese ehrenvolle Bezeichnung erklärbar, Beate Tröger? Was hat er mit Bob Dylan zu tun?
Naja, das ist sicherlich das, dass diese Lyrics bei Bob Dylan, die ja den Nobelpreis auch irgendwann errungen hatten in den vergangenen Jahren, dass diese Lyrics so bekannt geworden sind, Schulbuchlieder, die alle Leute auf Plätzen oder Straßen singen, dass man auch Theodorakis natürlich in diese Linie einordnen kann. Für mich ist aber auch noch ein Aspekt wichtig, der bisher vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Er gehört für mich unbedingt auch in eine Linie mit Dichtern wie zum Beispiel Pablo Neruda, der große chilenische Dichter, der mit seinem Canto General, der wiederum von Theodorakis auch vertont worden ist, eine ganz bestimmte Tradition des, ich sag mal, Liedermachers aufgenommen hat, Lieder zu formulieren, Texte zu formulieren, die eben singbar sind und die auch in der Absicht, eine Gesellschaft zum Besseren hinzuführen, eingesetzt und weiterverbreitet werden können. Ich finde es ganz famos, dass der Axel Dielmann Verlag sich anlässlich des 100. Geburtstags von Theodorakis so verdient, um diesen Dichter und Liedermacher und Musiker und Komponisten und auch Politiker macht.
Das sagt Beate Tröger über Mikis Theodorakis Paradiesische Höllen, die Gedichte und Lieder herausgegeben von Raphael Irma, aus dem Griechischen übersetzt von Asteris und Ina Koutoulas, mit einem Vorwort von Konstantin Wecker. Erschienen, Sie haben es gerade erwähnt, bei Axel Dielmann Frankfurt, 176 Seiten, 26 Euro. Das war's vom Büchermarkt. Nach den nun folgenden Nachrichten hören Sie die Kollegen von Forschung aktuell am Mikrofon, verabschieden sich von Ihnen
Beate Tröger.
Alexandru Boluț
und Jan Dries.